Ein Arbeitsplatz ist nun mal etwas, wo wir uns nicht so leicht entziehen können und wo wir einfach die meiste Zeit unseres Lebens verbringen. Und wir werden dadurch auch geprägt. Das heißt, Führungskräfte und Unternehmenskultur oder Führungskultur prägt auch ein Stück weit unsere Gesellschaft mit.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der 7. Staffel von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino, frisch zurück aus der Sommerpause und ich freue mich richtig doll, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Zum Auftakt habe ich direkt ein Thema dabei, das uns alle betrifft, und zwar Führung, aber nicht irgendeine, sondern empathische Führung. Dafür habe ich mit Lunia Hara gesprochen. In ihrem Buch Empathische Führung, wie wir die Arbeitswelt mit Mitgefühl revolutionieren, gibt sie spannende Impulse, wie wir Arbeit menschlicher machen können. Wir haben darüber gesprochen, warum so viele Führungspositionen nicht optimal besetzt sind, welche typischen Fehler Chefinnen und Chefs machen und wie gravierend die Folgen sein können. Natürlich ging es auch darum, was empathische Führung eigentlich ausmacht und warum Empathie nichts mit Kuschelkurs zu tun hat, sondern vielmehr eine Grundlage schafft, auf der Menschen wirklich wachsen können. Außerdem diskutieren wir, ob man Empathie trainieren kann, warum diverse Teams erfolgreicher sind und welche Rolle die Gen Z dabei spielt, die Arbeitswelt zu verändern. Ich habe aus dem Gespräch auf jeden Fall ganz viele neue Erkenntnisse mitgenommen und ich hoffe, euch geht's am Ende dieser Folge ganz genauso. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Hey Lunia, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Hallo Tino, vielen Dank. Ich freue mich echt sehr, hier dabei zu sein und habe mich mega gefreut über die Einladung.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist, dass wir heute über Führung sprechen, ein Thema, das bei Echt und Unzensiert noch gar nicht so viel aufgekommen ist. Heute wollen wir den Fokus auf empathische Führung legen, das Thema, das du auch so mit groß machst, habe ich das Gefühl. Vielleicht die erste Frage an dich, wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
Ich glaube, ich war selber betroffene schlechter Führung.
Ja.
Ich meine, ich habe einige gute Führungskräfte gehabt, aber leider auch sehr, sehr viele schlechte erlebt. Mhm. Und mich hat das insofern geprägt, dass ich echt immer Führungskräfte beobachtet habe, was sie tun, warum sie es tun, warum sie es nicht anders tun. Und bei mir hat sich halt der Wunsch entwickelt, selber unbedingt Führungskraft zu werden, um rauszufinden, ob es wirklich nicht anders geht. Ja, also ich war nicht die, die gesagt hat, okay, ich mach's genauso, sondern gesagt hat so, nee, das muss doch irgendwie anders gehen. Und als ich dann angefangen habe, da drin zu arbeiten, wurde ich natürlich auch mit diesem ganzen System konfrontiert und konnte auch verstehen, woher es kommt. Und es, dass es gar nicht so einfach ist, zu sagen, ich führe anders, wenn alle anderen das halt irgendwie seit Jahrzehnten und Jahrhunderten anders machen. Und da sich selber zu finden, das war dann halt die große Leistung, die ich halt dann auch so an mir selber gearbeitet habe. Aber ich habe ja tatsächlich irgendwann angefangen, das umzusetzen und Dinge ausprobiert und bin dann halt irgendwann zum Schluss gekommen, doch, es geht eigentlich schon anders.
Ja, super spannend. Lass uns vielleicht erstmal nochmal genauer darauf eingehen, was vielleicht auch schief laufen kann. Was sind denn so die verbreitetsten Fehler, die Führungskräfte machen?
Verbreitete Fehler ist tatsächlich ein großer Fehler, der eigentlich die, sage ich mal, Königsdisziplin der Führung ist, ist tatsächlich Entscheidungen treffen. Und leider ist es so, dass es nicht sehr viele Führungskräfte können. Und das können tatsächlich auch selbst die lauten klassischen Führungskräfte, sage ich mal, können es gar nicht so, wie sie es suggerieren oder so tun. Und das fällt aber für den Mitarbeitenden auf. Ja, und das ist halt ein ganz schwieriges Problem, weil es dann eben Personen in Mitleidenschaft gezogen werden, die Teams darunter leiden, also etc., weil einfach Entscheidungen verzögert werden. Und da bin ich halt immer dran und sage so, okay, wo ist eigentlich das Problem und warum, wenn das halt wirklich das Wichtigste ist einer Führung, eine der wichtigsten Sachen in der Führung ist, warum zögert man dann? Was führt dazu? Und das oft ist es halt auch in der Persönlichkeit eigentlich verankert, dass irgendwo eine tiefsitzende Angst ist, sei es oft auch vor Konflikten etc., die einen daran hindert. Und daran kann man aber arbeiten, aber man kann halt erst arbeiten, wenn man sich dem bewusst macht Und das versuche ich halt dann auch mit Führungskräften rauszuarbeiten.
Viele Menschen haben den Eindruck, wenn man ganz nach oben guckt, boah, da sitzen oft Leute, die es irgendwie nicht so richtig drauf haben. Würdest du sagen, es gibt mehr schlechte Führungskräfte als gute? Und wenn ja, warum ist das so?
Ah, das ist sehr schwierig in der zwischen gut und schlecht, sondern eher wirksam, ja, weil es kommt ja immer auf die Person drauf an, ja. Manche würden sagen, je nachdem, wie du geprägt bist, wie du selber erzogen worden bist, welche Wertevorstellungen und Haltung du hast, kannst du auch eine Führungskraft, die andere als schlecht definieren, vielleicht gut finden und sagen, das ist genau richtig, weil ich das Gefühl habe, ich brauche die Peitsche, ich brauche jemanden, der mich immer wieder antreibt. Etc. Aber deswegen ist es halt immer schwierig in gut und schlecht. Auch, ja. Ich würde sagen, deine Ausgangsfrage war, wie man die unterscheidet.
Naja, also ne, würdest du sagen, woran liegt das, dass es irgendwie auch so viele Führungskräfte gibt, die tendenziell als so ein bisschen unwirksam
agieren? Ja, also ich glaube, das ist halt auch historisch gewachsen. Wir hatten früher, war es halt eben so, dass wir in einer Welt lebten oder zumindest ein großer Teil der Mitarbeitenden, der arbeitenden Bevölkerung, früher konnte sich gar nicht mal aussuchen, was für einen Job sie machen wollen. Ja, das heißt, wenn du irgendwie musikalisch talentiert warst oder ob du jetzt ein Maler oder irgendeine Passion hattest, es gab gar nicht so viele Jobs, mit denen du Geld verdienen konntest. Das heißt, du bist entweder auf eine Farm, auf ein Feld gegangen oder du bist in die Fabrik gegangen oder gab es noch irgendwie Bäckerei, Handwerk, aber da gab es gar nicht so eine große Auswahl an Berufen. Und gerade in der Industrialisierung, wo man halt Menschen in den Fabriken gebraucht hat, und wenn du da alle einfach in eine Fabrik färschst und sagst, so jetzt hier alle ran mal ans Fließband, wie kriegst du denn solche Menschen zum Arbeiten, die eigentlich keinen Bock haben auf das, was sie tun, ja, aber eigentlich dort sind, weil sie halt wissen, ich muss irgendwie meine Familie ernähren und deswegen muss ich da jeden Tag hin. Dann brauchst du jemanden, der hinter diesen Menschen steht und die halt auch antreibt, bitte Leistung und vor allem auch hohe Leistung zu erbringen. Ob es dir nun Spaß macht oder nicht, es ist total egal. Ja. Und ich glaube, dass man halt auch darüber sprechen muss, woher kommt das eigentlich? Und so sind halt natürlich auch viele Führungsstile von früher entstanden. Und diese Prägung wurde aber weitergetragen. Aber wir leben jetzt nun mal in einer Welt, wo noch nicht alle, aber zumindest ein Großteil sich den Job ausgesucht hat, den sie halt machen, ja, dass man sich viel Gedanken und auch wieder auch drüber nachdenkt, macht mir das Spaß, macht es nicht, ach, ich suche mir was anderes. Und du triffst aber Führungskräfte, die teilweise weiterhin immer denken, ich muss ja meine Leute kontrollieren, ich muss sie antreiben und ich muss streng sein, weil sonst sind sie ja faul, ja, und das ist so immer oft, was eigentlich mitschwingt, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind eigentlich faul. Und machen sich halt wenig Gedanken über das halt, warum eigentlich diese Eigenmotivation. Und oft ist es auch so, dass manchmal kommen Leute sehr motiviert, zeigen 1-2 Jahre wirklich hohe Leistung und dann flacht die Leistung ab. Ja, und dann wird halt sagen so, die Person bringt's nicht mehr. Und dann wird die Person vielleicht auch entlassen oder kriegt keine Gehaltserhöhung etc. Aber in dem Moment wird immer über die Person gesprochen, aber nie eigentlich über die Führungskraft. Zu sagen, was hast du eigentlich als Führungskraft gemacht? Oder was ist denn passiert? Oder was denkst du, was passiert ist? Warum die Person eigentlich eine hohe Leistung zeigt und jetzt über einen langen Zeitraum Motivationstief hat oder ein Leistungstief? Lass uns doch mal entweder liegt es am System oder lass uns mal an der Person gucken oder ist etwas an der Beziehung schiefgelaufen? Und genau an der Beziehung, daran möchte ich arbeiten mit empathischer Führung, weil genau da diese Beziehungsarbeit ist oft gestört, weil man eben nicht offen und ehrlich miteinander spricht, sich gegenseitig nicht Feedback gibt. Und das ist das, wo halt Führungskräfte verstehen müssen, dass Führungsarbeit ist Beziehungsarbeit und es ist nichts anderes letztendlich, ob das jetzt eine romantische Beziehung hast oder eine freundschaftliche Beziehung hast. Die Mechanismen, die dahinter liegen, sind eigentlich immer die gleichen.
Mhm. Ja. Super spannend. Ich finde es auch tragisch, wenn man mal hinguckt, was natürlich auch so eine klassische Führung, nenne ich sie jetzt mal, auch für Auswirkungen auf den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin haben kann. Ne? Also du hast ja auch einen Kurzfilm gemacht, also das reicht sogar bis ins Kinderzimmer. Also das muss man sich mal klar machen. Ne?
Ja, das ist eigentlich ein großes Anliegen von mir, dass wir wirklich uns Führung nochmal genauer anschauen und über deren Auswirkungen. Und ich möchte gar nicht Führungskräfte bashen, ja, weil manche denken immer so, ich will immer Führungskräfte schlecht reden etc. Eigentlich, ich bin selber Führungskraft und gerne Führungskraft und ich möchte eigentlich, dass alle Führungskräfte ihre Arbeit gerne tun und Spaß daran haben und auch Anerkennung dafür kriegen, aber sich auch ihrer Verantwortung bewusst werden, dass sie eigentlich noch viel mehr Verantwortung tragen, als sie bis heute annehmen, als ihnen bis heute eigentlich wirklich gesagt worden ist. Nämlich zu dem Film, den du gerade erwähnst, da zeige ich eine Situation, wo ein Mitarbeiter von seiner Führungskraft, sage ich mal, niedergemacht wird und geht nach Hause. Und wer kriegt es dort ab? Das ist halt natürlich die Partnerin und das Kind, was da halt auch ist, ja, und zeige das in der Situation. Und wenn man drüber nachdenkt, ist das gar nicht abwegig. Wenn jemand am Arbeitsplatz nicht glücklich ist und da aber die Tag für Tag sich der Situation aussetzt und niedergemacht wird, ja dann, was ist das für eine Person, was für eine Person ist sie? Ja, ist er oder sie in der Lage, nach Hause zu gehen und jeden Tag dort irgendwie fröhlich aufzuschlagen, der Partnerin, dem Partner oder dem Kind gegenüber? Es gibt Studien dazu, die bewiesen haben, dass Führung auch Auswirkungen auf die Kinder hat. Das heißt, die Väter, die halt schlecht geführt werden, dass diese auch strengere Väter sind, weil sie natürlich unter emotionalen Stress stehen, haben sie weniger Geduld und arbeiten mehr mit Strafen mit den eigenen Kindern. Ja, und da können wir nicht irgendwie nur den Vater lös betrachten, sondern wir müssen auch betrachten, woher kommt das? Und dass ein Arbeitsplatz ist nun mal etwas, wo wir uns nicht so leicht entziehen können und wo wir einfach die meiste Zeit unseres Lebens verbringen. Und wir werden dadurch auch geprägt. Das heißt, Führungskräfte und die Unternehmenskultur oder Führungskultur prägt auch ein Stück weit unsere Gesellschaft mit. Weil wir müssen aufhören, das getrennt zu betrachten, weil die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, sind die gleichen Menschen, die auch nachher Teil der Gesellschaft sind. Und wenn ich schlecht gelaunt aus dem Büro gehe, dann kann es natürlich passieren, dass ich vielleicht die Bäckerin im nächsten Bäckershop irgendwie anpflaume. Mhm. Dabei kann die gute Dame vielleicht gar nichts dafür, sondern ich bin einfach schlecht gelaunt, weil mein Chef mich da wieder irgendwie rund gemacht hat wegen irgendetwas. Ja. Ja. Und diese Zusammenhänge versuche ich aufzuzeigen.
Total wichtig, ja. Lass uns an der Stelle vielleicht auch direkt reingehen und nochmal darüber sprechen, wie es halt besser gehen kann über empathische Führung. Was macht die denn aus? Du definierst 4 Säulen, richtig?
Genau. Empathische Führung stellt den Mitarbeitenden in den Fokus. Und zwar dort auch die persönliche als auch die fachliche Weiterentwicklung. Das Ziel ist eigentlich immer zu schauen, wie kann ich andere weiterentwickeln und unterstützen, dass sie halt auch im Unternehmen ihre Ziele erreichen. Und ich habe dazu ein Konzept entwickelt, das fußt auf 4 Säulen. Einmal ist es das Thema Menschlichkeit, also das Allgemeinwohl, was ich ja gerade auch dazu zähle, zum Beispiel auch zu gucken, welche Auswirkungen hat meine Führung auf das System. Das heißt Menschen, Gesellschaft, Kult, als auch Klima beispielsweise. Und dann kommt das Thema Selbstreflexion. Ganz wichtig gerade auch bei, das sollten eigentlich alle, sollten wir alle üben, aber auch insbesondere Führungskräfte, um mal zu gucken, was bewirke ich eigentlich bei anderen und woher kommen vielleicht auch meine Ängste? Und da ist halt auch mal eine kleine Übung, die ich immer gerne sage, ist halt sich bei allem, was passiert, egal ob es positiv war oder negativ war, immer kurz innezuhalten und zu fragen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was habe ich gemacht, damit das, was war mein Anteil, damit das, was jetzt vorliegt, passiert ist? Weil wir schauen viel zu sehr, viel zu schnell bei unserem Gegenüber. Und dabei haben wir eigentlich die größte Handlungsmacht bei uns selbst, wenn wir erkennen, okay, ich habe Folgendes gemacht und deswegen habe ich jetzt diese Situation. Und die dritte Säule ist das Thema Offenheit, dass ich Führungskräfte dazu ermutige, offener mit anderen zu sprechen, über sich selber, aber zur Offenheit gehört auch, weil Offenheit ist ganz wichtig, das rate ich tatsächlich auch, wenn man sehr schnell Vertrauen aufbauen will, hilft Vertrauen. Und auch hier, das ist auch zum Thema zum Beispiel bei einer romantischen Beziehung, da spricht man ja auch mal darüber, wie entsteht eigentlich Intimität. Und eigentlich Intimität entsteht nicht, weil man jetzt sich irgendwie entblößt oder ziemlich sexy ist, sondern eigentlich am schnellsten kriegst du Intimität hergestellt mit Offenheit, indem du wirklich ehrlich und offen, ganz deep dich traust, von dir was zu erzählen. Und weil das schafft ganz, ganz, ganz schnell Bindung. Weil Menschen in dem Moment anfangen, nach Parallelen zu suchen und sich selber in dem, was du erzählst, zu erkennen. Und das zieht sie dann halt, dann fühlen sie sich halt zu dir hingezogen in dem Moment. Ja. Und dieses gleich, natürlich soll man jetzt mit Mitarbeitenden bitte keine intimen Details austauschen oder irgendwie sein komplettes Seelenleben irgendwie auf den Tisch legen. Darum geht es nicht. Aber sich selber einfach mal zu gucken, bin ich vielleicht ein bisschen zu verschlossen und was sind die Dinge, die ich vielleicht auch erzählen kann, damit man mich besser als Person auch kennenlernt und vielleicht auch darum, dass ich besser verstanden werde, warum ich manche Entscheidungen so fälle, wie ich sie fälle, oder warum ich in manchen Situationen so reagiere, wie ich reagiere, weil dann bin ich dann in dem Moment weniger der Störfaktor. Störfaktor im Sinne von, wenn ich verschlossen bin und Dinge mache und die Leute, Menschen mich nicht wissen oder nicht einschätzen können, warum, fangt der Kopf an zu rattern. Ja.
Klar.
Oder das andere, was wir oft vergessen, ist, die erste Sprache, die wir lernen, ist die nonverbale Sprache. Mhm. Ja, weil als Baby lernst du, deine Eltern zu lesen und zu verstehen, ohne dass du sprechen kannst, ohne dass du wörtlich verstehst, was sie dir eigentlich sagen. Das heißt, da sind wir eigentlich sehr gut drin und wir verlernen diese Sprache nicht, sondern die wird halt in den Hintergrund gedrängt, ins Unbewusste. Und oft sind es Situationen, das kennst du sicherlich, wenn du das Gefühl hast, jemand erzählt was und du denkst, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, voll.
Ja, und das heißt eigentlich nur, die Körpersprache passt nicht zu dem, was die Person sagt. Du kannst es in dem Moment nicht ganz erfassen, was es ist, aber es ist einfach nur ein Gefühl.
Ja.
Aber oft ist es wirklich nur, dass es halt eine Diskrepanz gibt zwischen dem Gesagten und der Körpersprache. Und das verursacht aber in dem Moment eine Störung, weil du dann aufhörst zuzuhören und dich wahrscheinlich, obwohl die Situation schon vorbei ist, du dich hinterher immer noch drüber nachdenkst, was könnte das gewesen sein? Und das ist aber am Arbeitsplatz, wenn man es privat macht, kann man ja machen, aber am Arbeitsplatz möchte ich als Führungskraft ja, dass die Leute arbeiten und nicht über mich nachdenken. Und deswegen löse ich das auf, indem ich halt zur Offenheit rate. Und die letzte Säule ist das Thema Feedback. Und eigentlich ist es halt die, so für mich die wichtigste Säule. Und wenn ich, glaube ich, ein Unternehmen hätte, wäre es das, wo ich halt, glaube ich, das meiste Geld reingeben würde, dass Menschen einfach mal lernen, sich gegenseitig Feedback zu geben. Und zwar ehrlich, offen und transparent, weil da steckt für mich so viel Potenzial, ungenutztes Potenzial drin, nur weil wir eigentlich Angst haben, anderen zu sagen, was uns vielleicht stört oder noch schlimmer, wir merken, dass uns was stört, sagen es aber nicht. Wir sagen es nicht Person A, du, was du da gemacht hast, war nicht gut, sondern wir gehen zu Person B und sagen, was A gemacht hat, hätte sie sich sparen können, ja. Dabei, B bringt es nichts, ja. Aber A würde das echt sehr viel bringen, weil wir tun Dinge nicht absichtlich, sondern wir brauchen manchmal einfach die Spiegelung von außen, dass uns andere sagen, hey, mir ist Folgendes aufgefallen. Und empathische Führung definiert halt Feedback als Fürsorge. Ich gebe dir Feedback, weil ich an deiner persönlichen Entwicklung interessiert bin, weil ich möchte, dass du dich besserst. Ich möchte, dass du deine Ziele erreichst und deswegen leiste ich meinen Beitrag und sage es dir, damit du morgen vielleicht nicht den gleichen Fehler machst und vielleicht in einem halben Jahr die Gehaltserhöhung kriegst, die du haben möchtest. Und wenn wir uns das alle gegenseitig, und es geht nicht nur um Führungskraft und Mitarbeitenden, sondern wirklich, wenn wir das halt unter Kollegen ständig machen würden, ja, oder nur 20% mehr machen würden, als wir es jetzt tun, da würden wir uns alle viel, viel schneller entwickeln.
Ja.
Stell dir vor, nach jedem Gespräch sagt dir jemand, hey, gibt dir jemand Feedback, was du besser machen könntest für deinen Podcast. Ja, und du würdest das zu jedem Mal irgendwie umsetzen, das Feedback. Ja, natürlich wirst du viel besser. Voll. Als dass du es selber rausfindest und raushörst und denkst, ah, das war heute vielleicht nicht so doll, aber vielleicht fällt mir nochmal was zusätzlich anderes auf.
Ja, ich meine, natürlich ist da wichtig die Art und Weise, wie man es kommuniziert. Und daran muss man wahrscheinlich dann auch arbeiten und gucken, aber voll, voll wichtige Punkte.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Ich muss da nochmal reingehen, weil der Fokus momentan, wenn in Unternehmen Feedback-Trainings gegeben werden, liegt immer auf den Methoden. Wie gibst du Feedback? Ja, dann gibt's halt Sandwich-Methode, sag erst was Gutes, dann die Kritiken, dann wieder was Gutes, was auch immer.
Ja.
Aber das Feedback, die Feedback-Kultur ändert sich trotzdem nicht.
Mhm.
Ja, und aber auf der anderen Seite, privat, wenn es dir wirklich wichtig ist, da gibst du Menschen dein Feedback und da achtest du gar nicht auf, da wendest du ja nicht irgendeine Methode an.
Nein.
Ja, sondern du machst es, weil dir entweder das Thema wichtig ist oder weil dir die Person wichtig ist und du das unbedingt loswerden möchtest.
Ja.
Ja, und deswegen sollten wir den Fokus, ja, Methode ist auch wichtig, aber wichtiger ist eigentlich das Mindset, was dahinter liegt, das Warum. Und wenn Menschen anfangen zu verstehen, dass es keine Kritik ist, sondern also beide Seiten verstehen, dass es Fürsorge ist, dass die Person mir eigentlich Gutes tun will, mir helfen möchte, dann wirst du Feedback geben, auch wenn es die falsche Methode ist und du wirst Feedback akzeptieren, auch wenn es methodisch vielleicht nicht so doll war, weil du immer noch weißt, okay, schlecht ausgedrückt, tut mir jetzt weh, aber ich vertraue, dass du es gut mit mir meinst. Ich weiß ja, was du möchtest. Du möchtest, dass ich besser werde.
Ja, guter Punkt, ja. Lass uns an der Stelle vielleicht weitermachen mit so ein bisschen Vorurteilen, weil ich könnte mir vorstellen, viele kommen jetzt irgendwie so, oh ja, es klingt ja alles super toll und ach, alles Harmonie. Aber das ist tatsächlich auch nicht unbedingt gewollt, ne? Also vielleicht magst du das so ein bisschen ausführen auch.
Ja, empathische Führung hat halt wirklich so, der Klassiker ist, dass ich immer höre, ist Ponyhof oder Kuschelführung, Händchen halten und es wird leider auch viel mit Harmonie verwechselt und es wird auch von Menschen, die sehr empathisch sind, mit Harmonie verwechselt, dass sie meinen, empathische Führung bedeutet, ich muss immer nett sein und eigentlich ist es das totale Gegenteil und wenn ich mit Führungskräften daran arbeite, merken sie halt auch sehr schnell, dass es eigentlich härter ist, als man denkt. Ja, Weil gerade, wenn man, wir haben gerade über Feedback gesprochen, warum trauen wir uns nicht, jemandem Feedback zu geben? Auch Führungskräfte geben selten wirklich offenes, ehrliches Feedback, obwohl sie eigentlich wissen, was Sache ist. Ich habe viele Führungskräfte gehabt, denen habe ich irgendwas berichtet von Mitarbeiter X und die haben mich dann wieder vorgeschickt, wo ich meinte so, nee, ich habe mein Feedback schon gegeben, es funktioniert nicht, also bist du jetzt dran, zweite Instanz. Und die haben sich das nicht zugetraut, die haben das nicht gemacht. Hm. Ja, das heißt, wir haben dann irgendwo eine tief sitzende Angst, an der man arbeiten muss. Und deswegen, es ist eben hart, es trotzdem jemanden vielleicht etwas zu sagen, was nicht so positiv ist. Es ist hart, auch mal Entscheidungen zu treffen, die vielleicht jemanden nicht gutheißen wird. Hm. Und deswegen sage ich so, nee, das ist eigentlich, sind, wenn man jetzt in Kategorie, ich will gar nicht auch in diesen Kategorien soft oder hart mehr sprechen, weil ich habe mich sehr lange damit aufgerieben, hm. weil ich denke so inzwischen so, nee, ich möchte nicht hart sein. Ja, und was ist eigentlich daran so schlimm, soft und nett zu sein? Also, dass wir als Menschen schon eigentlich dieses nett oder dass wir uns dafür interessieren, dass es anderen Menschen gut geht, sage ich mal. Und selbst wenn ich jemanden bei der Arbeit die Hand halte, weil es vielleicht gerade etwas nötig ist, sage ich mal, was ist eigentlich so schlimm daran, wenn ich das tun würde? Nur weil ich vielleicht eine Person tröste oder bestärken möchte.
Ja, voll.
Und da müssen wir einfach von weg zu sagen, ja, wenn's Leute soft nennen, ja, dann bin ich eben soft. Und am Ende des Tages geht's ja ums Ergebnis. Ja. Und ja. Wenn ich dieses Ergebnis eben mit Empathie und Mitgefühl und damit erreiche, dass ich Menschen ins Zentrum stelle, ja, dann mache ich das auch. Aber das hat eben nichts mit Softsein zu tun, weil auch wieder zum Eingang des Gesprächs, was ist das Ziel empathischer Führung? Das Ziel empathischer Führung ist, die Entwicklung des Einzelnen, andere dazu zu bringen, dass sie ihre Ziele erreichen. Und das erreiche ich nicht mit Harmonie. Das erreiche ich nicht, wenn ich immer nett bin, sondern ich muss auch mal Tacheles reden und dir aber, und dann kommt die Empathie dazu, dir zu erklären, warum ich das tue, dich vielleicht auch an dein Ziel zu erinnern und dass das aber wichtig ist, damit du vorankommst.
Ja. Was würdest du denn anderen Führungskräften sagen, die jetzt sagen, für individuelle Betreuung habe ich gar keine Zeit? Empathische Führung, das ist für mich zu ineffizient.
Ja, ich glaube, dann die kennen empathische Führung dann eben nicht. Und das ist nochmal auch so ein Vorurteil, dass es halt zu viel Zeit nimmt. Es kann sein, dass wenn man es halt sich, es nimmt Zeit, wenn ich jetzt neuen Mitarbeitenden habe. Ja, weil das ist halt wie in jeder anderen Beziehung auf. Am Anfang wendet man mehr Zeit auf, weil man sich halt erstmal kennenlernen muss, weil man Vertrauen aufbauen muss. Braucht man vielleicht länger, um bestimmte Gespräche zu führen und dass man sich halt auch häufig sieht. Aber sobald das aufgebaut ist, merkt man, okay, manchmal hat man ein Gefühl, man muss gar nicht mehr so viel erklären. Das heißt, hintenrum sparst du auch wieder Zeit. Wenn ich Mitarbeitende habe, ja, das kriege ich auch manchmal gespiegelt, dass sie, oh, die fragen immer so viel nach und dann wollen sie das und das wissen, sage ich, ja, dann stimmt etwas an der Kommunikation nicht. Hm. Dann hast du vielleicht immer noch nicht ausreichend erklärt oder es gibt kein Vertrauen. Weil ich habe manchmal Mitarbeitende, wo ich selber Angst bekommen habe, weil die gesagt haben, so, du, will ich gar nicht wissen, wenn du das so sagst, dann vertraue ich dir. Und ich denke so, uff, ich wollte die Verantwortung jetzt nicht für dich übernehmen.
Ja.
Ich denke so, nee, ich will die Verantwortung nicht übernehmen. Ich erkläre es dir trotzdem im Detail, weil es geht um dich. Aber es gibt nun mal wirklich Freunde, wo du sagst, die rufen an und sagen dir zwei Sätze, du, ich habe keine Zeit. Das will ich dir mitteilen, ganz wichtig, du musst es tun.
Ja.
Und du wirst es tun, weil du ihnen vertraust. Und es gibt Leute, die werden anrufen, das gleiche, und du wirst sagen, nee, du, ich muss erstmal, erklär mir mal bitte ein paar Sachen mehr, bevor ich das tue. Ja, und es ist aber das gleiche Prinzip, was auch in einer Führungsbeziehung passiert, dass du dann gar nicht, wenn Vertrauen herrscht, musst du gar nicht mehr so viel erklären, weil sie wissen, hey, ich habe hier eine Führungskraft, die für mich mitdenkt, die meine Ziele kennt und die mich nicht bevorurteilen will. Und selbst wenn sie eine schlechte Entscheidung trifft für mich, kann ich vielleicht darauf vertrauen, dass das nicht anders ging oder dass es halt auch trotzdem mit meine Belange mit betrachtet hat.
Hm.
Und das ist eben das, was halt wirklich herrscht, ist halt immer Misstrauen dem Unternehmen, der Führungskraft gegenüber, dass man immer das Gefühl hat, na, die denken eh nur an sich.
Hm. Glaubst du, empathische Führung ist für jeden umsetzbar? Ist das nicht irgendwie so eine Eigenschaft, die man von Natur aus mitbekommen hat oder halt nicht? Also ist das erlernbar? Weil ich kenne genug Gurken, wo ich denke, so never ever, aber aber you tell me, ne? Also
ja. Also erstens, wir werden alle mit Empathie geboren. Also bis auf einige wenige Ausnahmen, aber das sind dann eher Krankheitsfälle. Aber eigentlich wird jeder Mensch mit Empathie geboren. Es gibt Studien dazu, die man auch sogar an Babys ausprobiert hat, wo man halt beweisen konnte, auch Babys haben Empathie. Also da ist es zum Beispiel, wenn ein Baby weint, fängt das andere an. Es weint nicht weil es jetzt irgendwie wegen dem Lärm, sondern einfach auch, weil es halt mitfühlt mit dem anderen. Empathische Führung ist ein Führungsstil, die auch, deswegen spreche ich nicht so gerne immer nur über dieses Fühlen, sich in andere rein zu versetzen, weil es würde dem nicht gerecht werden. Ich bin überzeugt, empathische Führung können auch nicht empathische Führungskräfte oder nicht empathische Menschen ausführen, wenn sie das Prinzip verstanden haben. Und das ist ziemlich einfach zu verstehen. Und wenn sie sich dafür entscheiden, es tun zu wollen. Ich glaube, das ist der schwierigste Part. Willst du es wirklich oder willst du es nicht? Weil das ist einfach, empathische Führung ist eine Frage der Haltung. Und dafür muss man sich entscheiden, dass man eben anders führen möchte. Und dass man Menschen weiterentwickeln möchte. Dass man dass man anders führen möchte, weil es geht ja immer darum, andere weiterzuentwickeln. Ja, das Prinzip, was dahinter hängt, ist eigentlich das Verständnis von Mitgefühl. Und Mitgefühl besagt eigentlich, dass du das Leid in anderen erkennst. Du erkennst, dass jemand anderes leidet und du entwickelst diesen Wunsch, dieses Leid zu verhindern. Und wenn du es nicht verhindern kannst, dann möchtest du es zumindest mindern.
Hm.
Und das greife ich halt auf und transferiere das in die Arbeitswelt. Und da kann man die ganze Zeit gucken, okay, was ist das Leid, was einem in Unternehmen, einem Mitarbeitenden passieren kann? Ja, Klassiker ist, du möchtest mehr Geld. Ich als Unternehmen, als Führungskraft habe aber nicht mehr Geld. Oder will aus irgendeinem Grund, kann aus irgendeinem Grund nicht geben. Das heißt, da wird potenziell ein Leid passieren. Tino kriegt nicht mehr Geld. Mhm. Ich kann es nicht verhindern, weil ich will ja gar, ich kann nicht geben, weil Tino hat noch nicht genug geleistet oder so, ja.
Und ist das nur ein heißt, Beispiel, Leute, ist nur ein Beispiel.
Ist nur ein Beispiel.
aber
wen
ja.
soll ich anrufen für dich?
So, rede weiter, Julia, okay.
Ist nur ein Beispiel. Tino kriegt ganz viel Geld, weil er ganz viel tolle Arbeit leistet. Nein. Aber um beim Beispiel zu bleiben. Das heißt, das Leid kann ich nicht verhindern. Das heißt, dann gucke ich, wie kann ich es mindern? Und da kann ich ganz viel machen. Und das meiste, was halt an Leid geschieht im Unternehmen, wird man als Führungskraft nicht verhindern können, weil es eben noch ganz viele andere Kriterien, man hat Kunden, man hat Unternehmensziele, man hat das Team etc. Das heißt, das meiste spielt sich im Bereich des Leidmindern ab. Und da kommt Kommunikation ins Tragen, zu sagen, ganz offen zu sagen, sorry, es gibt nicht mehr Geld, aber wir können dir dieses Gehalt zahlen. Dafür musst du Folgendes machen. Entweder Du musst dafür ein anderes Projekt übernehmen, was ein bisschen komplexer ist und dein Gehaltswunsch aber zu deinem Gehaltswunsch passt, oder du brauchst dafür eine Beförderung und ich kann mit dir schauen, wie kannst du diese Beförderung erreichen, was musst du dafür tun, brauchst du eine Fortbildung, musst du bestimmte Sachen lernen etc. pp. Und das ist genau da, wo meistens der Frust entsteht, dass man nicht nur frustriert ist, weil man nicht mehr Geld kriegt, sondern man ist eigentlich frustriert, weil niemand einem sagt, wie komme ich denn dahin? Weil wir sind ja alle, Erwachsene und wir sind alle Experten. Wir lösen alle komplexe Probleme für Kunden, fürs Unternehmen und wir können es auch verstehen, dass wir vielleicht mal ein Jahr länger warten müssen, um unseren Wunsch zu kriegen. Aber was wir dafür wissen müssen, ist, was brauche ich denn, damit ich da hinkomme? Weil dieser Wunsch geht ja nicht weg.
Total wichtiger Punkt. Also, dass man einfach Perspektive bekommt, abgeholt wird. Ich meine, das ist ja eigentlich the bare minimum, ne? Also, ich meine, ich find's immer krass, worüber sprechen wir eigentlich, ne? Also,
du sagst, es ist bare minimum, ist es aber eben leider nicht. Und um das abzuschließen, ja, auch unempathische Führungskräfte können empathisch führen. Weil es gibt eine einfache Frage, die man sich tagtäglich stellen kann oder einmal im Monat stellen kann. Was habe ich eigentlich getan, um meinen Mitarbeitenden weiterzuentwickeln? Und wenn du darauf keine Antwort hast, dann führst du nicht empathisch, weil empathische Führung ist ein aktiver Führungsstil.
Ja.
Du musst etwas tun.
Voll. Ach. Lunia, es ist so spannend. Wir haben jetzt schon Minute 35. Ich habe so viele Fragen. Ich kann nur jedem empfehlen, holt euch das Buch, lest euch rein. Ich finde es ein super spannendes Thema. Eine Sache, die ich gerne noch ansprechen wollen würde, ist der Punkt Diversität. Das hört man auch immer mal wieder, aber das spielt auch eine zentrale Rolle bei der empathischen Führung. Magst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, jetzt machst du aber einen großen Bogen auf.
Mach einen Bogen, ne? Oder vielleicht auch eine Frage, oder ich finde auch eine spannende Frage, so diverse Teams sind ja auch erfolgreicher, ne? Also warum ist das einfach auch ein essentielles Ding, das einfach zu fördern und mitzudenken?
Ja, ich glaube, einen Aspekt würde ich da gerne rausbringen, hervorstellen, warum Diversität eigentlich wichtig ist und warum wir eigentlich allen Menschen, die sich für das Thema Diversität einsetzen, dankbar sein sollten. Ja, weil Diversität ist für mich der Motor eigentlich, um uns auf die nächste Ebene zu stellen, weil halt Diversität für diese Reibungen sorgt, die auch wichtig sind für die geistige Weiterentwicklung des Einzelnen, ja, diese geistige Flexibilität, die wir brauchen, die auch Unternehmen brauchen. Das heißt, wenn ich mich als Unternehmen gegen Diversität stelle, dann sorge ich eigentlich auch dafür, dass Menschen in ihrer Weiterentwicklung stagnieren. Und jedes Unternehmen sollte eigentlich das Ziel haben, dass es möglichst Mitarbeitende hat, die möglichst offen sind für Neues, die Neues als nicht als Bedrohung sehen, sondern Neues als Bereicherung sehen und offen sind, neue Dinge auszuprobieren, weil gerade im Unternehmen ja immer wieder neue Sachen kommt. Das heißt, wenn ich Diversität sorgt dafür, dass ich eigentlich durch diese Reibung, durch diese Auseinandersetzung mit anderen mich auch weiterentwickle, persönlich weiterentwickle. Und das ist der Nebeneffekt. Und es ist halt diese Angst vor Reibungen oder dass es halt vielleicht den Unternehmensfrieden stört. Das ist nur etwas, was temporär passiert. Aber eigentlich müssen wir diese Konflikte zulassen, weil erst wenn man durch diesen Konflikt gegangen ist, wächst man. Ja, und was viel auch in Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft getan wurde, ist dass man eben Leute getrennt hat. Und jetzt merkt man letztendlich, dass wir da keinen so großen Schritt gemacht haben, wie man erhofft, obwohl Deutschland schon seit langem Einwanderungsland ist, fehlt immer noch diese mehrheitliche, die große, mehrheitlich ist sie wahrscheinlich da, aber diese große Offenheit, die es eigentlich braucht. Und es bringt uns aber dazu, dass wir als Gesellschaft stagnieren, weil statt uns eigentlich um die große Vision, wie bringen wir unsere Gesellschaft voran, wie sorgen wir dafür, dass kein Mensch mehr auf der Straße leben muss in so einem wohlhabenden Land, sind wir damit beschäftigt zu diskutieren, ob wir jetzt hier zu viel Migranten haben oder nicht und wie man die raus aus dem Land bekommt. Ja.
Ja.
Dabei sind hungernde Kinder aus meiner Sicht ein viel größeres Problem, das wir eigentlich lösen sollten als Gesellschaft.
100%. Du sprichst da die Entwicklung an, die einfach dringend nötig ist, um endlich auch mal voranzukommen.
Ich habe das ja auch selber an mir erlebt, tatsächlich. Ich habe in einem Unternehmen Arbeit. Ich mache keinen Hehl daraus und ich finde, wir sollten wirklich auch, mal den Begriff Vogue zu benutzen. Wir sollten nicht alle so tun, als wären wir alle Vogue aufgewachsen. Ja, das ist auch bei mir eine Entwicklung. Früher hatte ich auch Homophobie und hatte etwas gegen homosexuelle Menschen. Dabei kannte ich keinen einzigen. Ja, und deswegen kann ich ja dieses Gefühl auch verstehen, dass es geht, obwohl man eigentlich gar keine Berührungspunkte hat.
Hm.
Aber es ist einfach die Sozialisierung, die Erziehung, die ich hatte, oh, ja, dass ich halt feindlich gestellt war. Und ich habe das nur verloren, weil ich dann mit 17 in einem Unternehmen ein Praktikum gemacht habe für ein Jahr, wo ich mit einem homosexuellen Kollegen konfrontiert wurde und ich Tag für Tag in dieses Büro musste und diese Person halt kennenlernte und mit der Zeit merkte ich so, oh, okay, die anfängliche Angst und Anfeindung etc., das legte sich, weil ich irgendwann anfing, die Person zu sehen.
Hm.
Ja, und ich bin meinem Ex-Arbeitgeber immer noch dankbar, weil wer weiß, was aus mir geworden wäre, wie ich mich entwickelt hätte, wenn ich vielleicht diese Chance im Unternehmen nicht bekommen hätte. Ja, und diese gesellschaftliche Verantwortung, dass Führungskräfte in Unternehmen auch verstehen, dass sie mit Diversität auch eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, dass sie Menschen zusammenbringen, die vielleicht sonst nie zusammenkommen würden, dass das halt auch wichtig ist und eine Teilaufgabe und es eben nicht nur um die Zahlen und Leistung geht. Das wäre mir echt ein großer Wunsch, dass das einfach auch verstanden wird.
Ja. Wie blickst du in die Zukunft, wenn du auf die jungen Generationen guckst, so Gen Z, denkst du, die können die Revolution anzünden, die wir brauchen? Also inwiefern kann man da irgendwie auch sagen, ja, die sind uns auch einfach ein Stück voraus? Das kann man, denke ich, schon definieren. Aber wie blickst du da so in die Zukunft?
Ich habe große Hoffnung tatsächlich in die Generation Gen Z, auch wenn ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren würde.
Klar.
Aber selbst mit denen, die man als, sage ich mal, faul verunglimpft, hege ich große Sympathie, weil die letztendlich uns eigentlich aufzeigen, wo unsere Gesellschaft hingeht und eigentlich mit ihrer Haltung zeigen, dass es vielleicht auch andere Dinge wichtiger sind als nur Arbeit.
Hm.
Und natürlich muss man halt da auch betonen, es geht einem her mit Wohlstand, dass das natürlich auch bestimmte Gruppen sich das nicht alle leisten können, aber doch ein großer Teil und dass sich das Werteverständnis einfach verändert hat. Und statt nur darüber zu reden, wie faul sind sie, oder im Spektrum zu bleiben, jeder soll mal jetzt mehr leisten, sollten wir uns eher Gedanken machen, was machen wir eigentlich, wenn es tatsächlich so bleibt? Ja, also wir haben jetzt einen Kanzler, der sagt, alle müssen ran, alle müssen mehr arbeiten. Und ich habe jetzt gerade letzte Woche eine Studie gelesen, wo es sagt, irgendwie ich glaube 60% oder so wollen eigentlich weniger arbeiten. Die können sich das gar nicht mehr vorstellen, mehr zu arbeiten zu wollen. Das heißt, da muss ich mich doch fragen, wenn das so bleibt, müssen wir doch eigentlich unsere Kultur verändern, unsere Art und Weise zu arbeiten müssen wir verändern, wenn sich Menschen nicht mehr zwingen lassen, zu mehr Arbeit zwingen lassen, weil sich die Werte verändert haben. Und ich hatte gerade gestern die Diskussion, wo ich meinte, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sich auch mit, wenn man so ein tiefes Werteverständnis hat, glaube ich nicht, dass man Menschen dazu zwingen kann, zu arbeiten, dass diese Menschen eher in anderen Bereichen anfangen werden, abzuspecken. Ich kaufe weniger Klamotten, ich hole weniger Schminke, ich mache kein Wellness und lieber pflanze ich meine eigene Karotte, als dass ich mich irgendwie zwingen lasse, für ein Unternehmen zu arbeiten, das nicht meine Werte teilt. Ich glaube, dass es eher in diese Richtung gehen wird.
Ja, super spannend, was jetzt da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Lunia, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Du hast mich auf jeden Fall richtig doll abgeholt und vielleicht die Frage am Ende noch für alle, die jetzt auch mehr über dich erfahren wollen. Wo wird man denn am besten fündig?
Also einmal wird man fündig über mein Buch, weil das ist tatsächlich ein Buch, nicht nur, auch wenn es die empathische Führung, der Titel es suggeriert, es ist nicht nur für Führungskräfte, sondern es ist eigentlich für alle, die sich halt mit wirklich, wie können wir unsere Gesellschaft anders gestalten, befassen und halt auch andere, die sagen, hey, ich möchte bessere Beziehungen führen. Auch dafür ist es gut, weil wie gesagt, diese Themen können sich halt auch in allen anderen Bereichen kann man diese Aspekte nutzen. Ansonsten kann man mir folgen auf LinkedIn oder auf Instagram und TikTok.
Sehr schön. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.